Schattenseite. Ich erwachte so, wie ich eingeschlafen war, in Matthäus' Arme gekuschelt. Mein Herz schlug an seiner Brust. Nischals lautes Schnarchen war in unregelmäßigen Abständen von einem komischen Grunzen unterbrochen worden, bis wir vor lauter Lachen schließlich eingestummert waren. Tim hatte neben Nischal den Kopf unterm Kissen vergraben. Shanti hatte über unsere Ruhe gewacht und Nischal von Zeit zu Zeit angestoßen, um ihn zum Schweigen zu bringen. Matteo wirkte nachdenklich. Ich beobachtete ihn. »Woran denkst du?«, flüsterte ich. Er tauchte aus seinen Gedanken auf und lächelte mich an. »Ich habe darauf gewartet, dass du aufwachst.« Ich küsste ihn in den Nacken. Dann richtete ich mich auf und suchte nach unseren Reisebegleitern. Keiner da. Ich horchte nach unten und erkannte die Stimmen unserer Gastgeber und die von Tim und Nischal. Matteo rieb seinen Arm, der unter dem Gewicht meines Schädels eingeschlafen war, und bewegte die Finger, um die Durchblutung anzuregen. »Hast du gut geschlafen?« »Ich glaube schon«, antwortete ich und rubbelte seinen Arm. Dann warf ich mich auf ihn, um ihn zu küssen. Er ließ es geschehen, aber ich spürte, dass er in Gedanken anderswo war. Ich sagte es ihm. Er wich aus. »Wir müssen uns fertig machen, der Weg ins Tal ist lang.« Er trug unser Gepäck zur Tür. Die Sonne war aufgegangen. Tim und Nischal beendeten ihr Frühstück, während Gulang für uns den Tisch deckte. Ich fragte nach Nischals Bein. Er zeigte mir die Bisswunde, die mir gar nicht so oberflächlich vorkam. Aber die Nacht war offenbar heilsam gewesen und ich war beruhigt. Shanti, der früh aufgestanden war, klopfte zweimal an die Tür und trat ein, ohne eine Antwort abzuwarten. Er strahlte, wie jeden Morgen, wärmte sich aber erst einmal am Feuer auf, weil er völlig durchgefroren war. Er hatte ausprobiert, ob die Abkürzung gangbar war. Am Modi Kola entlang kämen wir schneller nach Gandrung. Alles hing von Nischals Zustand ab. Unter Tims wachsamen Blicken erneuerte Matteo den Verband. »Wir können sein Gepäck unter uns aufteilen. Ich kann meinen Rucksack selbst tragen«, sagte ich. »Wir haben ihm die Last schon erleichtert«, erwiderte Shanti. »Tim kann problemlos etwas übernehmen.« »Ich kann auch ein paar Kilo tragen«, beharrte ich. Ohne eine Antwort abzuwarten, zog ich Tim nach draußen, um das Gepäck umzusortieren. Ich griff nach meinem Rucksack, der auf Nischals Bündel geschnürt war. Shanti war uns gefolgt und versuchte, mich davon abzubringen, doch meine Entschlossenheit entmutigte ihn. Nachdem Tim die übrigen Sachen wieder sorgfältig verschnürt hatte, half er mir, den Rucksack zu schultern. Wir waren bereit. Nischal humpelte aus dem Haus und suchte sein Gepäck, das er auf Shantis Rücken erblickte. Schnell wollte er es sich zurückholen, doch Shanti wehrte ab. »Wenn du meinen Sack nimmst, dann musst du auch die der anderen nehmen, denn auch sie tragen einen Teil deiner Last.« Nischal sah uns nacheinander an. Wenigstens ich sollte ihm meinen Rucksack geben. Ich weigerte mich standhaft, hielt ihm aber meine Wanderstöcke hin und bat ihn, sie mir abzunehmen. Eine Träne lief über seine Wange. Ich schloss Gulang und ihre Nichte fest in die Arme. Sie verabschiedeten sich und wünschten uns eine gute Reise. Den ganzen Vormittag stiegen wir über eine Reihe von Treppen an den terrassenförmigen Feldern entlang bergab. Dank kurzer Pausen konnte ich mich langsam an die Last auf meinem Rücken gewöhnen. Matteo versuchte mehrmals erfolglos, mir meinen Rucksack abzunehmen, um es mir leichter zu machen. Nisha litt schweigend. Des Öfteren sah ich, wie er trotz der Schmerzmittel, die Matteo ihm alle 2 Stunden gab, das Gesicht verzog. In einem kleinen Lokal, das aus 4 Holzplanken zusammengezimmert und am Flussufer verteut war, aßen wir zu Mittag. 2 Bauern boten für ein paar Rupien Gemüsesuppe mit Reis und Linsen an. Jeder von uns fand einen Stein am Ufer, wo er sitzen und seine Mahlzeit verzehren konnte. Weiterzugehen fiel uns allen schwer. Nachdem wir den Modi Kola auf einer langen Holzbrücke überquert hatten, führte der Weg steil nach Gandrung hinauf, eines der ältesten Dörfer in dieser Gegend. Dort lebte das Volk der Gurung in schönen, traditionellen Steinhäusern. Nischal hatte Schweißausbrüche und Shanti schlug vor, eine Herberge am Dorfeingang aufzusuchen. Ich bestellte kalte Getränke für alle. Matteo legte Nischals Bein auf einen Stuhl und nahm ihm den Verband ab. Die Wunde war rot und durch die Reibung infiziert. Er reinigte sie sorgfältig und behandelte sie mit einem entzündungshemmenden Mittel. Während er seine Arzttasche wieder zusammenpackte, sagte Matteo zu Shanti, »Wir sollten für heute hier bleiben. Ich möchte nicht, dass die Infektion schlimmer wird.« Shanti nickte. »Wir brechen im Morgengrauen auf. Dann kommen wir am frühen Abend in Pokhara an. Der Tag wird lang, aber das sollten wir schaffen.« Tim und Shanti brachten Nishal in ein Zimmer. Tim blieb bei seinem Onkel. Obwohl Matteo ihn beruhigte, machte er sich Sorgen. Da es erst 4 Uhr nachmittags war, beschlossen wir, nach einer belebenden Dusche das Dorf zu besichtigen. Ein gepflasterter Weg führte zum Dorfkern. Die Gurung, erklärte Shanti, seien eine der bedeutendsten Volksgruppen in der Gebirgsregion Nepals. Aus ihr wurden traditionell die Gurkhas rekrutiert, die als Elitesoldaten in den Armeen Großbritanniens und Indiens dienten. Heute seien sie auch bei der Polizei in Singapur zu finden und weltweit an Missionen der Vereinten Nationen beteiligt. Matteos Nähe machte mich nervös. Jedes Mal, wenn er meine Hand berührte, schlug mein Herz schneller. Alles an ihm war hinreißend. Ich fand ihn sensibel und intelligent. Ganz offensichtlich war ich verliebt. Wir aßen früh zu Abend. Matteo ging zu Nishal und verarztete ihn ein letztes Mal an diesem Tag. Dann kam er zu uns in den Garten. Shanti und ich süffelten einen Hirseschnaps und genossen den Sternenhimmel. Nachdem wir in den Bergen minus 30 Grad ausgehalten hatten, empfanden wir die paar Grad über Null hier geradezu sommerlich. Es war unsere vorletzte gemeinsame Nacht. Einmal noch würden wir in Pokhara übernachten, bevor Matteo am darauffolgenden Tag nach Kathmandu abreisen und am selben Abend von dort nach Europa zurückkehren würde. 4 Stunden später würde Shanti mit mir zu Maya fliegen. Die Trennung von meinem Italiener würde bestimmt hart, doch ich befolgte Shantis Lehren und untersagte mir jeden Gedanken daran, weil ich mir die letzten Stunden mit Matteo und dem Rest meiner kleinen Sippe nicht verderben wollte. Ich kehrte in den gegenwärtigen Moment zurück. Shanti wünschte uns eine gute Nacht. Matteos Blick durchbohrte mich. »Wo bist du?« presste ich mühsam hervor. Er stürzte seinen Schnaps in einem Zug hinunter, nahm mich an der Hand und zog mich ohne ein Wort in sein Zimmer. Ich folgte ihm wie hypnotisiert und brennend vor Leidenschaft, als wäre ich ein Teenager, der von seinem ersten Mal träumt. Er schloss die Tür hinter mir und küsste mich. Dann legte er seinen Schlafsack auf die Matratze und ließ mich sanft darauf gleiten. Langsam entkleidete er mich, während mein hungriger Körper um die Liebkosungen seiner Hände und Lippen flehte. Trotz der Kälte glühten meine Zellen und mein Herz klopfte zum Zerspringen. Ich riss ihm die Kleider vom Leib und erschauerte, als unsere nackten Körper sich berührten. Während seine Lippen meine Brüste liebkosten, wurde meine Leidenschaft so übermächtig, dass ich mich vollkommen hingab. Jede seiner Bewegungen erregte mich. Wie berauscht hob ich ihm mein Becken entgegen und flehte ihn an, in mich einzudringen. Meine Hände zogen ihn an mich, meine Nägel bohrten sich fordernd in seine Rückenmuskeln. Mein glühender Körper schwitzte vor Liebe. Ich spürte sein Begehren zwischen meinen Beinen. Er bezähmte noch kurz seine Glut, dann drang er sanft in mich ein. Von neuer Energie geflutet verschmolzen wir miteinander und kamen gleichzeitig zum Höhepunkt. Körper, Zellen und Herzen waren eins. Ich hatte jegliche Kontrolle verloren und versank in einem romantischen Rausch. Ineinander verschlungen und energiegeladen erwachten wir nach einer kurzen Nacht. Ich fühlte mich wie verwandelt und ein bisschen wie im Fieber, nachdem ich so schnell so viel losgelassen hatte. Womöglich verschafften mir die Regeln meines Lehrers Zugang zu unbekannten Dimensionen. Ich wusste es nicht, aber alles war im Fluss. Matteo befreite seinen Arm und lächelte mich an. Mit den Fingerspitzen zog er den Vorhang zur Seite. Noch war die Sonne nicht aufgegangen, doch es würde nicht mehr lange dauern. Ich setzte mich auf und lehnte mich im Schneidersitz an seinen nackten Körper. Den Blick in die Ferne gerichtet, erwartete ich den Tagesanbruch wie den Beginn eines neuen Lebens. Die ersten Strahlen durchdrangen die Annapurna. Ich legte seine Arme um mich und unsere ineinander verschlungenen Finger besiegelten die tiefe Verbundenheit zwischen uns. In unserem Schweigen stand die Zeit still. Shanti rief, dass wir in einer halben Stunde los müssten und riss uns so aus unserer Eintracht. Ich wagte mich unter die Dusche, war aber nach einer Minute wieder draußen, da es nur kaltes Wasser gab. Matteo tat es mir gleich. Warm angezogen nahmen wir einander in die Arme und wärmten uns gegenseitig. Draußen erwartete uns lächelnd der Rest der Truppe. Ihre herzliche Begrüßung erstickte jedes Schamgefühl. Nischal ging es wieder besser. Matteo wechselte nach dem Frühstück noch einmal seinen Verband und versorgte ihn mit starken Medikamenten für den langen Tag. Dann brachen wir auf und folgten dem Weg nach Biretani. Nischal hatte darauf bestanden, meinen Rucksack wieder zu übernehmen. Tim trabte hinter ihm her. Nach stundenlangem Bangen um seinen Onkel, der seine ganze Familie war, hatte er seine Lebensfreude wiedergefunden. Ich ging hinter Matteo, Shanti am Schluss. Sobald wir unter 1000 Meter waren, beschleunigten wir den Schritt. Bis zum frühen Nachmittag ging es bei angenehmen Temperaturen mühelos bergab. Zum Essen kehrten wir in einer Lodge ein. Gerade als wir wieder los wollten, stürzte der Wassertank vom Dach. Die wackelige Konstruktion hatte nachgegeben und einen Teil der Dachziegel mitgerissen, aber glücklicherweise war niemand verletzt. Shanti, Matteo, Tim und Nischal eilten dem Eigentümer und dessen Sohn zu Hilfe, um den Tank wieder aufzustellen. In diesem Moment stürzte eine etwa 50-jährige Europäerin schreiend aus einem Zimmer im Erdgeschoss, gefolgt von ihrem Mann, der vergeblich versuchte, sie zu beruhigen. Er verdrehte die Augen, schob sie in meine Richtung und lief den anderen Männern hinterher, während seine Frau sich an mich klammerte wie an einen Rettungsring. »Tut Ihnen irgendetwas weh?«, fragte ich erschrocken. »Nein, aber ich will mir gar nicht ausmalen, was alles hätte passieren können«, schluchzte sie. »Regen Sie sich nicht so auf, es ist ja nur ein Materialschaden. Sie verstehen das nicht, sowas passiert immer nur mir.« Mit den Fingerspitzen tupfte sie ihre Tränen ab, um ihre Wimperntusche nicht zu verwischen. Dann erneuerte sie ihr Make-up, nahm ein Taschentuch heraus und fing wieder an zu schluchzen. »Gleich ist es nur noch eine schlechte Erinnerung«, versuchte ich es nicht sehr überzeugt. »Ich hätte niemals herkommen dürfen, aber mein Mann war so hartnäckig, dass ich wie immer nachgegeben habe. Dabei war es von Anfang an die Hölle. Und das ist jetzt erst unser zweiter Tag. Ich werde das nicht überleben, das weiß ich. Immer habe ich gemacht, was er wollte. Seit 30 Jahren ertrage ich ihn schon. Und nie hört er, was mir vielleicht Freude machen könnte. Ich hatte einfach nie Glück im Leben. Schon als Kind hat mich mein Vater...«
Sie sprach immer schneller. Ich hangelte mich von Wort zu Wort, um ihrem Englisch zu folgen, doch die Tränen verschluckten ihre kaum hörbare Stimme. Als sie zur nächsten endlosen Tirade anhob, schaltete ich ab und beobachtete erschüttert, wie sie ihr ganzes Leid über mir auskippte. Schließlich beendete sie ihren Monolog mit den Worten:
»Sie verstehen mich, das weiß ich. Sie sind wie ich.«
Dabei verstand ich überhaupt nichts und fühlte mich von ihr bedrängt. Gern hätte ich ihr gesagt, wie lächerlich das Ganze war. Ich versuchte, ruhig zu bleiben und dachte an Shantis Worte. »Willst du mit anderen in Verbindung bleiben oder Recht behalten?« Ich gab den Versuch auf, sie von der Belanglosigkeit des Zwischenfalls zu überzeugen. Sie brauchte jemanden, um sich zu beklagen. Und in mir hatte sie die gute Seele gefunden, die ihr zuhörte. Ich wandte meine Aufmerksamkeit den Männern zu, die mit der Reparatur der Schäden beschäftigt waren. Der Anblick beruhigte mich und ließ mich kurz das Klageweib vergessen, das mich leider schnell wieder an sein trauriges Dasein erinnerte.
»Was hat mich nur geritten, ihm zu folgen? Was für ein Wahnsinn, sich hier begraben zu lassen! Aber egal, ich bin ja da oder dort zu nichts gut!«
Damit erhob sie sich, grüßte und ging zurück in ihr Zimmer. Innerhalb von 5 Minuten war es dieser Frau gelungen, mich in eine kolossale Unzufriedenheit zu stürzen. Ich hatte sie reden lassen, ohne sie zu unterbrechen. Aber ihre negative Ausstrahlung und ihre Opferhaltung waren unerträglich. Als Shanti sich zu mir setzte, erzählte ich ihm von dem Gespräch und dessen Auswirkungen. »Dadurch, dass du nicht versucht hast, Recht zu behalten, konntest du bei dir bleiben. Du kannst stolz sein, dass du dir dessen bewusst geworden bist. Aber jetzt bin ich bedrückt, obwohl alles gut war, bis sie angefangen hat, auf mich einzureden. Wenn du dich unwohl fühlst, dann hat ihr Verhalten etwas in dir berührt. Ich habe über euer Treffen mit Chicaro nachgedacht. Er hat recht mit seiner Theorie. Der andere ist unser Spiegel. Wir müssen danach suchen, wo unsere Gemeinsamkeiten liegen, nicht unsere Unterschiede. Das sehe ich anders. Diese Frau hat hemmungslos herumgejammert. Ich glaube nicht, dass ich so bin wie sie.
Hast du mich jemals klagen gehört? Für mich ist es eine Frage der Ehre, so etwas nie zu tun.
Und warum beklagst du dich nie?
Weil es sinnlos ist.
Manche Menschen saugen auf diese Weise Energie. Du solltest nur verstehen, warum dieses Verhalten dich so aufregt.
Ich weiß es nicht. Ich hasse Jammerlappen.
Es könnte ein verleugneter Teil von dir sein. Der andere ist unser Spiegel, bedeutet nicht, dass wir ihm in allen Punkten gleich sind, sondern dass das, was uns an ihm ärgert, eine Schattenzone in uns ist, die wir uns scheuen anzugehen. Wir übersehen sie lieber, weil sie Leid verheißt. Sobald wir damit konfrontiert sind, besteht die Gefahr, dass der Schmerz wieder hochkommt. Hast du vielleicht in jungen Jahren so etwas erdulden müssen?
Keine Ahnung.
Vielleicht war Klagen in deiner Familie verpönt oder eine dir nahestehende Person brauchte es zum Leben und hat damit ihre Unzufriedenheit gerechtfertigt.
Ich dachte kurz nach.
Nachdem mein Vater weg war, hatte meine Mutter 10 Jahre lang Depressionen. Aber sie hatte gute Gründe. Er hat sie ohne ein Wort wegen einer Jüngeren verlassen.
Hat sie sich bei dir darüber beklagt?
Ja, sie war traurig. Das ist ja normal nach so einem Schock.
Ich verurteile sie nicht, Mael. Aber du solltest bedenken, dass du dich damals vielleicht verpflichtet gefühlt hast, ihr zuzuhören und sie zu unterstützen.
Wenn dir nun eine ähnliche Situation begegnet, macht sich dieses Pflichtgefühl wieder breit und du fühlst dich unwohl. Der andere spiegelt uns unsere eigenen Verhaltensweisen und Störungen. Dadurch können wir erkennen, was wir zu unterdrücken oder zu verleugnen suchen.
Das ist erschreckend.
Nein, ganz im Gegenteil. Je mehr dir deine Wunden bewusst werden, umso besser kann dein Potenzial sich entfalten.
Shikaro hat recht. Der andere ist ein unglaubliches Geschenk. Durch ihn können wir erkennen, was wir nicht sehen wollen.
Es fiel mir ein wenig schwer, es zuzugeben, aber was Shanti sagte, hörte sich richtig an. Vergebens wehrte sich mein Stolz dagegen. Diese Frau hatte mich in meine Jugend zurückversetzt, eine schmerzhafte Zeit, die ich lieber vergessen wollte.
Ob es uns mit allen Menschen so erging?
Wir haben unsere ganze Kindheit, unsere Jugend und unser Erwachsenenleben damit verbracht, ein Idealbild von uns aufzubauen und die dunklen Seiten unserer Persönlichkeit zu unterdrücken. Wenn uns eine Eigenschaft an uns nicht gefällt, verstecken wir sie. So verbannen wir ganze Bereiche dessen, was wir sind, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass wir nur geliebt werden, wenn wir uns tadellos verhalten.
Sobald jemand uns auf einen Fehler hinweist, beschuldigen wir ihn, um nicht entlarvt zu werden.
Und von unserem Gegenüber erwarten wir ein ebenso mustergültiges Verhalten. Andernfalls weisen wir ihn durch Urteile, Kritik oder Ablehnung darauf hin. Wir wenden einen Großteil unserer Energie dafür auf, unsere Schwächen zu verstecken. Der Druck, dem wir uns aussetzen, um ein möglichst gutes Bild abzugeben, hindert uns daran, glücklich zu sein. Ständig sind wir auf der Suche nach Anerkennung, der einzigen Sauerstoffquelle, die wir gefunden haben. Dabei werden wir immer intoleranter und kritischer und haben ein immer stärkeres Bedürfnis, anders zu sein. In unserer Empfindlichkeit fühlen wir uns schnell angegriffen, wenn einer etwas sagt oder Dankbarkeit vermissen lässt. Sobald das Verhalten des anderen in Resonanz zu etwas tritt, das wir verdrängen, wird es unangenehm für uns. Dann sehen wir in ihm lieber einen Feind als eine Ähnlichkeit mit einem ungelösten Problem.
Das verstehe ich, aber ich weiß ja nicht, was ich alles in mir verbuddelt habe.
Möchtest du aus tiefstem Herzen dorthin gelangen?
Ja, natürlich.
Wie Matteo schon sagte, der Wunsch nach Veränderung ist der erste Schritt zur Transformation.
Und du? Wie gelingt es dir, an deinen schmerzhaften Stellen zu arbeiten?
Ich versuche ausfindig zu machen, was genau mein Unbehagen hervorruft. Ich erkenne jeden Tag mehr, was mich stört oder kränkt. Welche Bemerkung, welches Verhalten hat mich verletzt? Was kann ich dem anderen nicht sagen? Alles, was ich mir nur schwer eingestehen kann, schreibe ich auf.
Shanti nahm ein kleines Heft aus seiner Tasche, schlug es auf und zeigte auf eine Spalte.
Hier notiere ich meine Erfolge. Er blätterte die Seite um. Was mir noch schwer fällt, schreibe ich hierhin.
Am Ende drehte er das Heft um. Und was unmöglich ist, steht hier. Nach und nach werden meine Probleme deutlicher und ich kann ihnen Aufmerksamkeit schenken und daran arbeiten. Was für eine Aufgabe! Es ist auch nicht schwieriger, als nach Unterschieden zu suchen, die uns trennen, und weit weniger schädlich, als über jemanden zu lästern. Am schwierigsten ist es, automatische Gewohnheiten abzulegen und über unsere Gemeinsamkeiten nachzudenken. Dabei müssen wir uns nur bei jeder Begegnung die richtigen Fragen stellen. Zum Beispiel, was mag ich an ihr? Was berührt mich? Was könnte sie mir zeigen? Hat sie vielleicht eine Antwort für mich? Habe ich das Gefühl, dass wir auf derselben Wellenlänge sind? Was kann ich nur schwer an ihr akzeptieren? Habe ich bei anderen schon mal so reagiert? Du hast recht. Ich werde es versuchen. Denk daran, deinen Wunsch klar zu formulieren. Von nun an achte ich auf die unangenehmen Gefühle, die der andere bei mir auslöst, und schaue bei mir selbst nach dem, was ich bis dahin nicht sehen wollte. Ich akzeptiere mich vollkommen, so wie ich bin. Gratuliere, Mael, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich fühlte, wie meine Beklemmung leichter wurde und verflog. Shikaro hatte recht. Diese Frau war ein Geschenk. Sie hatte Licht auf einen Kindheitsschmerz geworfen. Außerdem hatte sie mir die Gelegenheit verschafft, seine Theorie praktisch umzusetzen. Ich lächelte über diesen Zufall. Sobald die Anlage repariert war, machten wir uns auf den Weg nach Pokhara. Ich kostete die letzten Minuten unserer Reise aus. Hand in Hand betraten Matteo und ich das Dorf über dem Flugplatz. Mein Herz zog sich zusammen bei dem Gedanken, dass ein Flugzeug mich am nächsten Morgen von ihm trennen würde, und ich klammerte mich an den Arm, den er mir um die Schultern gelegt hatte. Shanti führte uns zur letzten Lodge auf unserem Trek. Sie war kaum komfortabler als die vorigen, aber ich war glücklich, die letzte Nacht im Himalaya mit dem Mann zu verbringen, der mein Herz so viel lauter und schneller schlagen ließ. Nishal, Tim und Shanti verbrachten den Abend mit Freunden. Sie luden uns dazu ein, aber wir wollten lieber allein sein. Nach einem Abschiedsaperitif bedankte sich Matteo bei Shanti, der früh am nächsten Morgen zu einem Verwandten im Nachbardorf aufbrechen würde. Matteos Flug ging vormittags. Er wusste, dass sie sich nicht so bald wiedersehen würden. Sie umarmten einander lange und wechselten einen intensiven Blick. Dann drückte ihn Shanti noch einmal und wünschte ihm großes Glück. Danach zogen wir uns zurück, Matteo und ich.